gesellschaftliche Auswirkungen. Wenn Sie einmal irgendwo anders sind, Sie können sich den Kaffee nicht selber kochen. Brauchen Sie einen, der Ihnen das macht, den richtigen Knopf drückt, dann haben Sie ein kleines Selbstständigkeitsproblem. Wenn Ihnen das dauerhaft passiert, dann haben Sie ein ganzes Selbstbestimmtheitsproblem. Und wenn Sie ganze Geräteklassen nicht mehr bedienen können, dann haben Sie ein handfestes Teilhabeproblem. Und so weit dürfen wir es nicht kommen lassen, dass die Technik, der technische Fortschritt uns die Teilhabe hemmt oder nicht mehr möglich macht. Denn wie gesagt, es gibt den alten Thermomix, es gibt alte Monitore, an dem haben wir einen Drehregler für Lautstärke. Das sind jetzt alles Dinge, die uns verloren gehen, wenn wir nicht aufpassen. Ich komme zu unseren Anforderungen. Ich habe das jetzt mal drei geteilt. Einmal die Anforderungen an die Politik. Wir wünschen uns mehr Mut vom Gesetzgeber. Immer dann, wenn die Politiker Gesetze durchdrücken wollen, sagen sie uns, guck mal, wenn ich das Gesetz mache, hast du mehr Sicherheit. Wenn die Gesetze ungern machen wollen, dann sagen sie uns, du, diesen Bereich dürfen wir nicht regeln. Die fühlen sich sonst gegängelt. Und wenn wir auf Barrierefreiheit ansprechen, dann sagen die Politiker uns meistens Letzteres. Wir dürfen die Wirtschaft nicht gängeln. Interessanterweise, wenn man mit Wirtschaftsvertretern spricht, dann sagen die, es gibt so viele Märkte für Barrierefreiheit, es gibt so viele einzelne Richtlinien. Eigentlich wäre das schön, wenn wir mal ein paar Richtlinien, wenn wir ein paar Gesetze hätten, in denen mal wirklich konkret was drinsteht, was wir denn bitte schön machen sollen. Also ich glaube, hier hat die Politik Angst vor ihrer eigenen Courage, einfach mal ein paar konkrete Dinge in Gesetze zu schreiben. Wenn die Gesetze da sind, möchten wir auch gerne, dass auf die neuesten technischen Richtlinien, Verordnungen verwiesen wird. Jemand hat das Wort geprägt, wir wollen nicht mit Gesetzen von heute auf Richtlinien von gestern verweisen. Das dürfen wir nicht tun. Dafür müssen wir regelmäßig die Möglichkeit erhalten, die Gesetze auch auf ihre Wirksamkeit zu prüfen und sie zu novellieren, weil die technischen Standards für zum Beispiel die Normen, die Barrierefreiheit von Geräten beschreiben, die ändern sich immer wieder. Und dann muss auf neue Normen verwiesen werden. Was fordern wir im Bereich der Technik? Welche Eigenschaften muss die Technik haben? Die konsequente Verwirklichung eines, und ich nenne es zwei oder mehr Sinneprinzips. Zwei Sinne reichen oft nicht aus. Denken Sie an die Waschmaschine, die hat ein Display. Jetzt suchen Sie die Knöpfe da drauf, das heißt, Sie finden die taktil. Aber jetzt drücken Sie die Knöpfe. Es müssen Ihnen die Knöpfe sagen, ob sie gedrückt worden sind oder nicht. Das heißt, Sie brauchen noch zusätzlich ein akustisches Feedback. Oft reichen zwei Sinne wirklich nicht aus. Deswegen ganz provokativ sage ich hier zwei oder mehr Sinneprinzip. Universelles Design plus Barrierefreiheit. Herr Knigge hat jetzt noch 2,5 Stunden Zeit, mich davon zu überzeugen, dass universelles Design auch Barrierefreiheit beinhaltet. Sollte er das nicht schaffen, lasse ich dieses plus Barrierefreiheit hinten stehen. Dann wünschen wir uns von der Technik Smart Accessibility. Es ist schon angeklungen. Wir selbst als Gruppe von Menschen mit Einschränkungen sind divers. Nicht jeder hat dieselben Anforderungen. Blinde Menschen und Sehbehinderten, unterschiedliche Sehbehinderungen, ältere Menschen, ganz andere Einschränkungen, an die wir gar nicht denken. Eigentlich wünschen wir uns von unseren Geräten, dass sie sich den Einschränkungen, die der Nutzer hat, anpassen und sich diese Einschränkungen auch merken. Stichwort Benutzerprofile. Schließlich unsere letzten Anforderungen an die Wirtschaft, an die Industrie. Accessibility immer sofort von Anfang an mitdenken. Herr Enslin, Herr Thiem haben es gesagt, Benutzergruppen werden einbezogen, am besten immer von Anfang an, damit die Barrierefreiheit auch hinsichtlich der Kosten optimiert werden kann. Ich gehe so weit zu sagen, wenn wir Barrierefreiheit von vornherein mitdenken, dann dürfen wir auch über ihre Kostenoptimierung nachdenken. Barrierefreiheit muss Geld kosten, aber sie darf ruhig so wenig wie möglich kosten. Accessibility-Standards konsequent einhalten. Ja, wenn sie denn da sind, müssen wir auch die Wirtschaft prüfen. Wir müssen schauen, ob die Geräte unseren Bedürfnissen genügen. Wir brauchen auch Tests, unabhängige Warentests, die das immer wieder überprüfen. Das Stichwort Partizipation, also Teilhabe der verschiedenen Zielgruppen, habe ich genannt. Am besten von Anfang an, schon bei der Produktplanung, bei der Entwicklung, später bei der Testung sowieso. Das wird aber jetzt heute schon gemacht. Und wir wünschen uns, wir fordern ein Accessibility Management bzw. Qualitätsmanagement. Wenn ich heute in den Laden gehe und frage, haben Sie eine Waschmaschine für Blinde oder haben Sie eine barrierefreie Waschmaschine, dann zucken die oft hilflos mit der Achsel. Warum? Weil zum Beispiel auch Informationen von den Unternehmen fehlen. Also die Händler müssen informiert sein. Es muss gezielt für barrierefreie Produkte Werbung gemacht werden. Es muss in Unternehmen Ansprechpartner geben für einzelne Kunden oder Verbände. Und auch der Support in den Unternehmen muss die verschiedenen Zielgruppen von Menschen mit Einschränkungen berücksichtigen. Es gibt viel zu tun. Fangen wir hier auf der IFA an. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, gerne. Vielen. Vielen Dank, Herr Nadig. Ich freue mich sehr. Herausforderung auch an mich. Ich werde das Thema in die Richtung lenken und wir werden mal gucken, was die Podiumsdiskussion dahin führt. Für eine Frage hätten wir auf jeden Fall noch Zeit. Wenn ich es richtig verstanden habe, wird zwischendurch hier dabei vielleicht das Licht angehen, weil technisch was abgebaut werden muss. Aber genau, unsere Unterhaltung wird es nicht bremsen. Das Publikum, wenn eine Frage da ist, kurz und knapp formuliert, wäre super, dann könnte das mit eingebracht werden.
Ich habe schon gehört von der Firma Miele einen bestimmten Standard, dann von Bosch und Siemens einen Standard und ich habe auch besucht die Veranstaltung IBM und Co., also Panasonic, Nokia und Whirlpool, wieder einen anderen Standard, Watson zum Beispiel. Und die sind schon sehr weit da, obwohl das ja auch Firmen sind, die viel nachholen müssen. Also warum wird nicht wirklich eine einheitliche Initiative ergriffen, wie vorhin schon gefordert, um diese verschiedenen Standards zusammenzuführen und damit für alle kostensparender leichter umzusetzen? Also ich glaube, da ist Handlungsbedarf ohne Ende.
Ich glaube, dem kann ich gar nicht widersprechen. Wir sind noch relativ am Anfang unseres Prozesses. Wir müssen natürlich schauen, ob diese Standards für alle Geräteklassen, die wir einbezogen haben wollen, passen. Und vielen Dank für die Anregung.
Gut. Eine zweite Frage, wenn das so knapp und bleiben Sie noch da, Herr Nadig. Eine zweite Frage nehmen wir noch mit. Es geht jetzt so Schlag auf Schlag hier.
Ja, Manuela Mischka vom Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenverein hier in Berlin. Ganz kurze Frage. Ich weiß, es ist viel geforscht worden, aber ich stelle mir allmählich die Frage bei immer mehr Geräten, die wir zugänglich machen wollen, ob wir uns da nicht am besten doch auf eine Sprachausgabe einigen, anstatt von verschiedensten Quittungstönen, für die ich dann, oder nicht nur ich, sondern auch die anderen Nutzer, immer noch eine Gebrauchsanweisung brauchen, um sich zu informieren, was bedeutet denn welcher Quittungston. Das Beispiel vorhin von Mila hat gezeigt, da waren zwei Kolonnen, die bedient werden müssen, die aber im Prinzip die gleichen Quittungstöne abgegeben haben. Und ich habe doch große Sorge, wir müssen auch an die denken, die kognitiv eingeschränkt sind, ob nicht eine Sprachausgabe die sicherste Variante der Rückmeldung ist, die wir unbedingt brauchen.
Geräte, die wir zurzeit haben oder die zurzeit gebaut werden, sind meiner Meinung nach nur Durchgangsgeräte. Wenn Sie unten an den Stand kommen, dann sehen Sie zum Beispiel auch einen Fernseher, den Sie teilweise mit Sprache steuern können. Ich denke, dahin führt der Weg, Systeme, die vielleicht sogar nicht nur ein Gerät steuern, sondern mehrere Geräte steuern, und zwar über Spracheingabe. Weil auch eine Sprachausgabe gibt ja nur das aus, was ich tue. Das heißt, eine Sprachausgabe ist zwar dann vielleicht einheitliche Wahrnehmung von Reaktion, aber auch die Aktion, mit der sind vielleicht kognitiv eingeschränkte Menschen überfordert. Das heißt, ich kann auch etwas bauen, das 100 Knöpfe hat, eine Sprachausgabe. Da erleichtert mir die Sprachausgabe die Bedienung nicht. Das wäre halt nur eine einheitliche Ausgabemöglichkeit. Ich bin mir momentan unsicher, ob man in alle Geräte eine Sprachausgabe reinbekommen könnten, obwohl es sehr lobenswert wäre. Aber ich glaube, der weiterdenkende Ansatz wäre der tatsächlich zu überlegen, ob man nicht Sprachsteuerung und Sprachausgabe sowieso in der Zukunft sehen wird als einheitliches Bedienkonzept.
Vielen Dank. Super. Ich schlage jetzt vor, wir gehen in die Kaffeepause. Da wir eine Viertelstunde hinterher hängen, verlängern wir die auch um eine Viertelstunde und treffen uns dann um 15:45 für den nächsten Vortrag hier wieder. Beziehungsweise um 15:45 fangen wir damit an. Vielen Dank.